Moin und herzlich willkommen im Podcast Maike im Hafen, die Hafenschnackerin. Diese Episode entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus. Mein Name ist Maike Brunk und ich bin seit über 15 Jahren im Hamburger Hafen so richtig zu Hause. Moin zusammen, ich freue mich auf eine neue Episode. Heute bin ich im Museumshafen Övelgönne und schnack mit Björn Nikolaisen, dem Geschäftsführer hier im Museumshafen. Moin Björn.
Ja, moin Maike. Herzlich willkommen bei uns. Das ist sehr schön, dass du uns in Övelgönne besuchst.
Vielen Dank. Ja, ich habe auch festgestellt, ich bin viel zu selten hier auf dem Ponton. Ich fahre natürlich ständig vorbei, aber höchste Zeit, mal wieder bei euch vorbeizugucken, denn hier hat sich eine Menge getan. Ihr habt einen neuen Zugang hier, ein neues Besucherzentrum.
Ja, wir sind sehr glücklich, dass wir seit 3 Wochen hier den St. Ponton liegen haben mit einem Aufbau, einem Hafenlieger, den wir neu gebaut haben. Ein Neubau in einem alten, zwischen ganz vielen alten Schiffen, um einfach noch sichtbarer zu werden für die Besucher, für alle Menschen, die sich für diesen Ort, für Övelgönne, für den Museumshafen interessieren, aber auch für die vielen Ehrenamtlichen, die hier aktiv sind, eine verbesserte Infrastruktur zu schaffen.
Ja, die meisten Leute werden Övelgönne natürlich kennen hier als Haltestelle mit der Linie 62, mit der Fähre von den Landungsbrücken ist man schnell hier. Ihr habt wahnsinnig viele Touristen, die von hier vielleicht dann auch zum Strand wollen oder auch Hamburger, die in Feierabend starten. Aber ihr seid ja einfach hier auch ein begehbarer Museumshafen mit ganz vielen Liegern, ganz vielen spannenden, schönen alten Schiffen. Lass uns doch erstmal so ein bisschen, bevor wir gleich zu dem Ponton kommen, so ein bisschen auf die Geschichte kommen. Wie lange gibt es diesen Museumshafen Övelgönne eigentlich schon?
Der Museumshafen Övelgönne wurde 1976 gegründet und dann relativ schnell im Mai 1977 eröffnet. Und das ist eigentlich, markiert es diese Daten den Anfangspunkt von allem musealmaritimen, dieser Idee, historische Schiffe, schwimmende Objekte für eine Hafenstadt wie Hamburg zu erhalten. Und vieles von dem, was wir heute glücklicherweise in Hamburg haben, hat hier mal seinen Ausgangspunkt genommen von Gründungsmitgliedern, die diese Idee hatten, dass es wichtig sei, für eine Hafenstadt wie Hamburg nicht nur Denkmäler an Land zu erhalten, sondern auch in der Stadt, zu einer Zeit, als es noch gar nicht möglich war, Schiffe unter Denkmalschutz zu stellen. Gegründet wurde der Hafen oder eingerichtet dadurch, dass hier, es entstand durch den Bau des neuen Elbtunnels, direkt unter uns verläuft die A7, das war der Bauhafen und man machte sich Gedanken über die Nutzung dieses Hafenbeckens, das sonst hätte zurückgebaut werden müssen. Und das waren damals einige Övelgönner, die begonnen hatten, alte Segler, vor allen Dingen, das waren am Anfang nur Traditionssegler, wieder zu restaurieren, nach alten Bildern, nach alten Plänen, die Rümpfe aufgespürt hatten, verlassene Rümpfe in Hafenbecken, in Nebenflüssen der Elbe und dann die wieder zurückgebaut haben, wieder aufgebaut haben und nun einen gemeinsamen Liegeplatz suchten dafür.
Das heißt, es ging erstmal darum, für diese alten Schiffe, die in der aktiven Fahrt nicht mehr eingesetzt waren als Berufsschiffe, sondern die dann eben für die Nachwelt quasi erhalten und in Fahrt gehalten werden sollten.
Ja, genau. Es ging darum, historische Berufsschiffe, die etwas gearbeitet haben in Hamburg, im Hamburger Hafen, in norddeutschen Gewässern, die für die Nachwelt sichtbar wieder werden zu lassen, muss man sagen. Die meisten Segler, also wir reden hier von Ewern und Kuttern, hatten nicht mehr das Aussehen, wie sie mal ursprünglich gearbeitet hatten, sondern sie waren völlig verbaut. Man brauchte auch eine gewisse Kenntnis, um überhaupt zu erkennen, was für ein Schiff das mal gewesen ist. Aber diese Rümpfe gab es noch. Und dann machte man sich ans Werk, also schon Anfang der 70er Jahre, man gründete die Freunde des Gaffelriggs, das war aber ein loser Zusammenschluss, kein Verein, da fanden sich die ersten Interessenten für diese alte Takelungsart des Gaffelriggs zusammen. Um dann aber diesen Museumshafen einzurichten, brauchte man dann einen Verein. Die ersten 7 Schiffe, die hier in Övelgönne festgemacht hatten, waren zu der Zeit alles noch Schiffe von Privateignern, von Mitgliedern, die dann hier eben einen gemeinsamen Museumshafen begründen wollten. Und dieses, was eigentlich ein Museumshafen sein sollte, wusste zu der Zeit niemand. Das gab es vorher nicht, es gab keine Vorbilder und man war in Hamburg auch sehr skeptisch.
Ihr wart quasi auch in ganz Norddeutschland oder für Nord- und Ostsee so das Role Model.
Ja. Das Interesse für diese alten historischen Objekte war geweckt, aber es gab noch keine Idee, was ein Museumshafen sein könnte. Und viele Es hat schnell nach Övelgönne viele Nachgründungen gegeben an der ganzen Ostseeküste, Nordseeküste. In Flensburg waren dann eigentlich die nächsten, in Kappeln, in Lübeck, was wir heute als Museumshäfen kennen. Und in Hamburg war man auch noch sehr skeptisch, was das denn eigentlich sein soll, ein Museumshafen, und ob das sich auch Museumshafen nennen darf, weil es fehlt ja eigentlich auch an dem wissenschaftlichen Überbau für das Ganze, wenn da keine Wissenschaftler aktiv sind, sondern Freiwillige, ehrenamtlich in ihrer Freizeit Schiffe restaurierten. Und man betrieb aber die Sache sehr, sehr ernsthaft und wollte möglichst sehr genah am historischen Vorbild sein, suchte die Nähe zu den Schifffahrtsabteilungen der Hamburger Museen von Anfang an. Das war damals Altona im Wesentlichen und Museum für Hamburgische Geschichte. Man musste aber in Hamburg erstmal Überzeugungsarbeit leisten für das, was man hier vorhatte. Der Museumshafen Övelgönne ist eigentlich wirklich ein sehr schönes Beispiel für bürgerschaftliches Engagement, dass alles, was hier geschaffen ist, was man heute hier sehen kann, ist keine politische Entscheidung gewesen. Wir möchten historische Schiffe erhalten, wir möchten schwimmende Denkmäler, wir möchten einen Museumshafen, sondern das waren Menschen, die das für wichtig erachtet haben und sich in der Stadt dafür stark gemacht haben, das durchgesetzt haben. Und erst mit ganz wenigen Liegeplätzen zwischen den Pfählen, dann irgendwann hier am Fähranleger, am Ponton, an der Innenkante, dort wurden die ersten Liegeplätze erstritten, kann man sagen. Und so baute sich das immer weiter auf. Nach den ersten Segelschiffen, vor allen Dingen Ewan, kamen dann relativ bald die ersten Vereinsschiffe dazu. Der erste Vereinsschiff wurde nun ausgerechnet kein Segelschiff. Man hatte sich gerade die Vereinigung zur Erhaltung segelnder Berufsfahrzeuge in die Statuten geschrieben, war dann der Tiger. Ein Schleppdampfer, ein kohlebefeuerter Schleppdampfer, den Mitglieder entdeckten im einem Winkel des Hamburger Hafens und sagten, oh, die Ära der Dampfschiffe ist jetzt eigentlich seit 10 Jahren vorbei, damals so Mitte der 60er Jahre. Die meisten sind abgewrackt oder nach Holland verkauft. Da liegen die letzten beiden, Hugo Hedrich und Tiger, von der Ewerführerei Jürgen Hinrich Steffen. Die müssen wir doch für Hamburg erhalten. Und das ist eigentlich, ich erzähle das deshalb so ausführlich, weil das ist so ein Role Model für alles, was danach gefolgt ist. Man braucht dann Menschen, die sich dann für ein Schiff begeistern und interessieren. Es wurde dann ein Arbeitskreis zusammengerufen, Förderkreis nannte sich das. Und dann wurde mit dem ersten Spendenaufruf mit dem Hamburger Abendblatt zusammen versucht, das Schiff anzukaufen. Und als es dann im Eigentum des Vereins war, erstes Vereinsschiff, hat man dann angefangen, Hand anzulegen und einfach mal loszulegen, zu schrauben, zu malen und es wieder in Fahrt zu bringen. Und es gelang sehr schnell, mit Hilfe auch von Hamburger Unternehmen, Werften, die dabei waren, sodass der Tiger dann seit 78 erworben, schon sehr schnell beim Hamburger Hafengeburtstag 1979 dann auch in Fahrt gehen konnte.
So, der Erhalt von alten Schiffen, das bedeutet ja nicht nur ein Zeit- und insgesamt ein Engagement, dass man Menschen braucht, die dahinterstehen, aber das kostet auch wahnsinnig viel Geld, ne? Das muss man ja erstmal irgendwo finanzieren alles. Fanden sich denn überall Menschen, die dafür spenden wollten, oder konnte man anderweitig Gelder einwerben? Wie habt ihr das geregelt oder wie hat der Verein am Anfang das geregelt?
Also, du hast recht, es ist ein großer, auch finanzieller, hoher Aufwand, diese alten Schiffe zu erhalten. Und der wird, wie wir jetzt feststellen, nach fast 50 Jahren leider auch immer höher. Am Anfang, also in den Anfangsjahren, ist es, glaube ich, nochmal ganz anders gelaufen als heute. Man hat Projekte begonnen, ohne zu wissen, ob die jemals durchfinanziert werden können und zu einem Erfolg geführt werden. Man hat war so mutig, Restaurierungen wie den Tiger, wie das Feuerschiff Elbe 3, auch ein ganz großes, das größte vereinseigene Schiff, oder die Malzahn als Rumpf, ein Hochseesegelkutter, wo nur noch der Rumpf da war. Wir fangen jetzt mal an, wir wollen das haben, das ist wichtig. Und dann hat man mit den ersten 5.000 Mark den Ankauf bewerkstelligt. Dann kamen die nächsten 10.000 Mark oder hier kamen 20 Mark und 500 Mark. Die wurden als Spenden eingesammelt. Was auch noch anders war zu der Zeit, es war einfacher möglich, durch praktische Unterstützungsleistungen, Sachspenden der Hamburger Unternehmen oder durch Mitwirkung, dass auch mal was gefertigt werden konnte in den Werkstätten von Firmen. Also damals hat Blom und Voss war sehr da mit dabei, den Tiger, aber auch andere Schiffe, die Otto Laufer und so erstmals wieder aufzubauen. Da gab es noch Lehrwerkstätten, was es heute
sagen,
in der Form
alles nicht mehr gibt. Damals gab es wahrscheinlich einfach noch viel mehr Schiffbaubetriebe und Werften und Fachleute auch in Hamburg. Ne? Ja. Das hat sich ja ganz schön gewandelt.
So, das ist zu der Zeit, glaube ich, immer, es wurde auf Sicht gefahren, es wurde angefangen und man hat überzeugt durch das Tun und die Begeisterung geweckt dafür, dass ein Schiff gewachsen ist. Das hat aber mitunter auch viele Jahre gedauert. Also die Malzahn wurde über 7 Jahre von Mitgliedern Wochenende für Wochenende restauriert in Finkenwerder auf dem Slip. Und da musste man schon viel Weitsicht haben und Optimismus, dass es mal irgendwann glückt, mit diesem Schiff zu segeln.
Und heute ist es ein toller Anblick,
heute ist es ein
wunderschöner
Segler, seit über 30 Jahren wieder in Fahrt. Es braucht dann auch immer mal größere Finanzierung. Und das war bei der Malzahn so. Hamburg feierte 1989 den 800. Hafengeburtstag, Stadt- und Hafenjubiläum. Und da hat der Verein eigentlich das erste Mal eine große Spende von der Mineralölwirtschaft bekommen zur Fertigstellung des Schiffes. Wenn ich richtig informiert bin, waren das damals 300.000 D-Mark. Eine unvorstellbar hohe Summe zu der Zeit und für den Verein, aber es gelang damit, etwas fertigzustellen. Und das ist in den späteren Jahren immer wieder geglückt. Hier und dort Anschubfinanzierungen oder etwas fertigzustellen zu bekommen. Aber schlussendlich muss jedes Projekt immer wieder neu erklärt werden, neue Begeisterung geweckt werden, sowohl bei Privatleuten als auch bei Unternehmen, das zu unterstützen. Und es ist die meiste Zeit der Existenz des Museumshafens alles ohne öffentliches Geld gegangen, diese Schiffe aufzubauen und zu erhalten. Erstmalig wurden 2017 eine große Summe öffentlichen Geldes aus dem Denkmalschutzförderprogramm zur Restaurierung der Otto Laufer zur Verfügung gestellt. Aber da war der Museumshafen schon 40 Jahre alt.
Ja, Wahnsinn.
Vorher gab es noch nie eine Förderung von knapp 1 Million Euro aus öffentlichen Mitteln. Das war sehr großartig. Es gab auch andere Zeiten. Anfang der 90er Jahre, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als der Arbeitsmarkt sehr stark erlahmte und es dann diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmenprojekte gab in Harburg, Jugend in Arbeit, die waren indirekt natürlich auch Geld wert und Gold wert für den Erhalt vieler Schiffe in Hamburg, die dann, nachdem Schiffe schon in Fahrt waren, von unseren Mitgliedern selbst in Fahrt gebracht wurden. Das Feuerschiff Elbe 3 war eigentlich das erste, was damals dort 89-90 komplett zerlegt worden ist und wieder aufgebaut wurde. Davon profitiert das Schiff und der Verein heute noch, dass das damals einmal so möglich war, das Schiff so grundlegend zu sanieren. Also es braucht auch hin und wieder, man sagt immer so alle 30 Jahre, muss ein Schiff auch einmal ganz grundlegend angefasst werden. Braucht es dann auch solche Möglichkeiten und Unterstützung, dass das dann gelingen kann.
Ja, Wahnsinn, wie viel Geschichte uns hier einfach auch direkt umgibt. Wir sitzen gerade in dem neuen zukünftigen Besucherzentrum, haben hier schon mal einen tollen Blick auch auf die Schiffe raus. Wie viele Schiffe liegen hier aktuell und wie viele davon sind in Fahrt? Magst du vielleicht so einen kurzen Überblick geben? Ihr habt ja wahnsinnig unterschiedliche Schiffe hier, alte oder Schiffe, die früher als Dampfschiffe gefahren sind, die heute Motor ausgestattet sind, dann hier der Eisbrecher, dann Karl Friedrich Steen, hier der alte Schwimmkran, die Bergedorf und so weiter.
Ja, es ist ein wirklich großes Portfolio von Segelschiffen, Motorschiffen, Frachtseglern, Dampfschiffe, Behördenfahrzeuge, die hier versammelt sind. Wir haben vor allem, Övelgönne zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir eine sehr große Dampfschiffabteilung haben, kann man sagen. Es liegen hier insgesamt etwa 30 Schiffe, die im Museumshafen beheimatet sind. Davon gehören dem Museumshafen als Verein 9, für die wir den Betrieb organisieren, verantworten, den Erhalt. Die alle eben seit 1978 wie der Tiger dann so nach und nach zum Verein gekommen sind. Es liegen weiterhin Schiffe von Mitgliedern hier. Es liegen Schiffe eigener Vereine wie der Eisbrecher Stettin oder der Schleppdampfer Woltmann hier. Und es liegen eben im Osthafen, im Heuhafen, Richtung des Wohnstifts Augustinum vor allem die Maschinenfahrzeuge, Behördenschiffe, ehemalige Polizei, Zoll, Hafenarzt, also etwas. Die Polizeidampfbarkasse Otto Laufer, die kleinen Schleppdampfer Tiger und Klaus D. Und dann der große Schwimmkran von 1928, selbstfahrender Kran, der bei der Deutschen Werft gebaut wurde und schon auch seit 1986 hier zum Ensemble des Museumshafens gehört, damals vom Museum für Hamburgische Geschichte hier eingebracht in diese Sammlung. Und auch bis heute liegt das Eigentum bei der Kulturbehörde und der Museumshafen Övelgönne betreibt und erhält seit fast 20 Jahren den Kran für die Stadt. Wir bekommen dafür keine Mittel aus dem Haushalt der Stadt, sondern wir sorgen dafür, dass der Kran erhalten wird und sich finanziert. Da gab es zum Beispiel vor 10 Jahren eine große Aufgabe, den Kranausleger einmal komplett zu sanieren. Der war stark angerostet und da kann man dann niemanden mehr ehrenamtlich mit Rosthammer und Pinsel hochschicken. Da haben wir uns überlegt, wie wir das hinbekommen könnten. Das haben wir dann mittels eines Werbesponsorings gemacht. Dann war der Schwimmkran, lag hier einen Sommer eingehaust an der Innenkante.
Da war große Werbung drauf,
große,
ne?
Werbeplakate, weil wir diesen besonderen öffentlichen Standort hier haben. Also das ist ein großer Vorteil von Övelgönne, dem Museumshafen. Du hast es schon eingangs erwähnt, hier sind ja viele Menschen unterwegs, die mit auf ihrem Berufsweg hier vorbeikommen, die ihren Ausflug hierher machen, die zum Strand möchten und immer nebenbei auch den Museumshafen mit wahrnehmen oder natürlich gezielt kommen. Aber es sind sehr, sehr viele Menschen und das ist auch ein großes Pluspunkt und ein wahnsinnig beliebter Hamburg-Ort geworden, der hier geschaffen worden ist in fast 50 Jahren. Und zwar ehrenamtlich.
Björn, du selber bist, glaube ich, schon 15 Jahre als Geschäftsführer hier tätig. Magst du kurz mal berichten, wie bist du eigentlich hier gelandet und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Ja, ich bin schon sehr, sehr lange hier im Museumshafen Övelgönne, immer in ganz unterschiedlichen Funktionen. Also angefangen habe ich hier in Övelgönne als Kind, als 10-Jähriger auf dem Schleppdampfer Klaus D. Und das fing so an, dass der Museumshafen sich an meine Familie wandte, ob wir noch alte Fotos von diesem Schiff haben, als sie den Schlepper gerade übernommen hatten, weil mein Großvater war Schiffsführer auf der Klaus D. in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und der erste Obmann, der erste Schiffsführer, der sich für den Museumshafen um das Schiff kümmerte, war Kalli Albers. Und Kalli Albers war Decksmann wiederum bei meinem Großvater. Der hat gelernt 1942 bei meinem Großvater und erinnerte sich an den Namen Nikolaisen und wollte, und dann war das eine Zufallsgeschichte und dann bin ich zum Hafengeburtstag, glaube ich, 1985 das erste Mal mit meinem Vater hier runtergegangen. Wir hatten noch einige alte Fotos von dem Schiff und haben die hier abgegeben. Und irgendwas ist da passiert bei mir, dass ich entschieden habe, das finde ich so lohnend, da will ich dabei bleiben, da will ich mitmachen. Ich wollte auf diesem Schiff mitmachen. Mein Großvater lebte schon gar nicht mehr, der hat das alles nie miterlebt. Und dann habe ich auch, das waren alles viel ältere Menschen, und dann habe ich als ehrenamtliches Crewmitglied auf der Klaus D. ab 10 Jahren mitgemacht. Und was ich denen hoch anrechne, die haben sich auch mit so einem Kind dann mich versucht zu integrieren und mich beschäftigt dort. Und das waren super Jahre. Man hat mich zum Entrosten gleich bei meinem ersten Arbeitseinsatz hinter den Kessel geschickt, weil ich da so schön klein war und so gut da im Hinterpass der Maschine. Das war nicht so ganz das, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte. Ich wollte eigentlich schön an Deck irgendwas malen draußen und nicht da unten im Maschinenraum. Das war mir auch, glaube ich, ein bisschen unheimlich. Und dann konnte ich immer wieder verschiedene Dinge hier im Museumshafen machen. Also dann war das mit der Klaus D. irgendwann mit 16 so mal durch. Dann wollte ich gerne auch mal segeln. Dann bin ich auf die Malzahn gegangen, war dort in der Crew. Dann habe ich mit 19 selbst ein Schiff gekauft, ein Zollboot Präsident Schäfer, was hier schon seinen Liegeplatz hatte. Das habe ich damals, ich wollte einen eigenen kleinen Schlepper haben, ich wollte unabhängig sein von anderen Besatzungsmitgliedern. Ich wollte selber losfahren können, mit Anfang 20 auf Tour gehen. Und dann habe ich das Schiff 16 Jahre Präsident Schäfer gehabt. Und dann war ich damit in Berlin und auch mal auf der Schlei und solche Sachen. Also immer so diese Schiffsverbundenheit. Aber parallel dazu auch sehr früh Schatzmeister vom Museumshafen geworden, mit 20, und mich immer auch interessiert für die Organisation und Administration. Und dann gab es natürlich auch Phasen, wo es alles weniger Spaß gemacht hat und mich auch gefragt habe, warum Sachen auch so schwierig sind. Und ich habe dann studiert Sozialpädagogik. Also eigentlich nichts Schiffs, also gar nichts Schiffsoriginäres, aber ich habe dort konsequent die Fragen studiert, die ich eigentlich hier aus dem Museumshafen mitgebracht habe, nämlich wie könnte man Ehrenamt und Freiwilligenarbeit besser organisieren? Wie müsste es eigentlich sein?
Also beste Voraussetzung, um die Menschen zusammenzubringen.
Ja, das war schon immer für mich auch ein Ziel, auch zwischen den Seglern und den Dampfern zu vermitteln und was Gemeinsames zu machen und warum herauszukriegen, warum es was für Angebote eigentlich gebraucht würden. Heute weiß ich, dass es in der Praxis alles viel, viel schwieriger umzusetzen ist, als wenn man sich da theoretische Gedanken im Studium zu macht. Aber also das war so ein bisschen, aber das war interessengeleitet, dieses Studium. Und gar nicht unbedingt das klassische Handlungsfeld der Sozialarbeit, Sozialpädagogik angestrebt. Letztlich ist das hier auch ganz viel Sozialarbeit. Hier wollen viele Menschen zwar einerseits dasselbe, aber nicht unbedingt das Gleiche. Und das zu harmonisieren. Mal gelingt es besser, mal weniger. Museumshafen existierte seit 30 Jahren, als ich mit meinem Studium fertig gewesen bin. Und es hatten sich inzwischen in Hamburg weitere Institutionen gegründet. Der Museumshafen war nicht mehr alleine. Und es war klar, wenn wir weiter existieren wollen, werden wir auch uns hauptamtlich vorsichtig professionalisieren müssen, um nicht unterzugehen in der Stadt, auch mal Werktagstermine wahrzunehmen. So groß wie der Museumshafen geworden war, war das nicht mehr alles nur noch am Wochenende und nach Feierabend zu bewerkstelligen. Und dann konnte der Museumshafen zu der Zeit das Vertrauen zu mir fassen, weil sie mich auch kannten, das zu wagen, ein Anstellungsverhältnis, also mich als Hauptamtlichen einzustellen.
Wer hat dich eingestellt?
Der Vorstand, der ehrenamtliche Vorstand des Museumshafens. Wir finanzieren diese Stelle selber. Wir haben sie ganz langsam aufgebaut. Ich bin hier auf einem ganz niedrigen Stundenniveau und angefangen und haben das dann über die Jahre zu einer Dreiviertelstelle ausbauen können. Ich habe heute eine Teilzeitstelle von 75% und kümmere mich als einziger Hauptamtlicher, obgleich der Bedarf in vielen Bereichen eben auch noch viel größer wäre. Aber das ist so mein Werdegang hier im Museumshafen. Und nächstes Jahr, 2025, bin ich 40 Jahre hier an diesem Ort, und ich glaube, es gibt kaum einen Ort, an dem ich mehr Zeit meines Lebens verbracht habe, als auf dieser Anlage in Övelgönne.
Und du siehst immer noch sehr zufrieden damit aus, mit der Tätigkeit.
Heute auf jeden Fall, bei deinem Besuch und der schönen Sonne und in diesem neuen Gebäude, da kommt viel Gutes zusammen, und ich mache es auch nach wie vor wahnsinnig gerne. Ich finde, es ist ein sehr lohnendes Thema für Hamburg, für diese Schiffe, für die Menschen, die sich drum kümmern wollen. Aber die Bedingungen sind auch schwieriger geworden. Es gibt auch Tage, wo ich verdrießlicher reingucke und sorgenvoller. Aber heute ist es sehr schön.
Wenn ich jetzt privat ein historisches Schiff hätte, dann könnte ich mich quasi bei euch bewerben um einen Liegeplatz und darum mitzumachen. Gibt es solche Initiativen, dass Leute privat mit ihrem Schiff auf euch zukommen, oder ist das eher der seltene Fall? Oder vermittelt ihr auch zwischen, es gibt ja wahrscheinlich ganz viele interessierte und engagierte Menschen, die das maritime Erbe natürlich auch an verschiedenen Stellen in der Stadt mit unterhalten wollen. Dazu kommen wir später. Aber wenn jetzt jemand zu euch kommt, kommen neue Liga dazu?
Die Belegung des Museumshafens ist immer in einem Wechsel gewesen. Es sind heute nicht mehr automatisch die Schiffe hier, die bei der Gründung hier gelegen haben. Das liegt einfach daran, dass Schiffe, gerade wenn sie im Privatbesitz sind, ihre Eigner wechseln, auch ihre Standorte wechseln können. Die Schiffe sollen fahren, und dann machen sie das auch, dann fahren sie auch mal weg und sind dann auch eine ganze Zeit woanders und kommen oft auch wieder. Es sind auch Schiffe, die am Anfang des Museumshafens hier gelegen haben und später wiedergekommen sind. Und Es kommen auch immer wieder Anfragen von Privatleuten, die ihre Schiffe hier unterbringen möchten. Momentan, müssen wir sagen, sind wir belegt. Also wir haben alle, auch wenn alle Liegeplätze vergeben, es ist hier sehr voll. Aber wie gesagt, es gibt auch Zeiten, wo Schiffe mal wieder weggehen. Also man kann sich auch immer wieder bewerben. Wir haben einen recht hohen Anspruch an die Originalität, was die äußere Erscheinung der Schiffe angeht. Sie sollen optisch von außen so erhalten sein, wie sie lange gearbeitet haben. Es muss nicht immer der Bauzustand sein, aber sie dürfen nicht umgebaut sein zu Freizeitjachten und Sportbooten. Mhm. Das wäre jetzt ein Ausschlusskriterium. Insgesamt ist es weniger geworden, das ist meine Beobachtung, dass Privatmenschen die Verantwortung für so ein Objekt übernehmen möchten. Es kommen weniger Anfragen, es ist eher so, dass eine Generation, die diese Schiffe aufgebaut hat, privat auch sich zurückzieht, ihre Schiffe abgeben möchte und auch teilweise gerne an unseren Verein abgeben würde. Aber wir können gar nicht mehr. Also wir können momentan, sagen wir immer, die Kapazitäten sind einfach erschöpft, wenn wir nicht alles gefährden wollen, was hier aufgebaut worden ist, worüber sich niemand so richtig in den Anfangsjahren Gedanken gemacht hat, dass so ein Schiff eben nie fertig ist. Gut, das wusste man, glaube ich, auch damals schon, aber dass man ernsthaft in Phasen der zweiten und dritten Restaurierung kommt, wenn man ein Schiff einmal wieder in Fahrt gebracht hat. Man freute sich dann und wieder ein Schiff gerettet und in Fahrt gebracht. Aber ich sagte es schon mal in Bezug auf die Elbe 3, so alle 25, 30 Jahre reichen Pflegearbeiten nicht aus. Dann müsste man auch mal die Decks erneuern, das stehende Gut an so einem Schiff, die Masten und so. Und es ist viel schwieriger, Begeisterung zu erwecken für ein Schiff, was schon lange fährt, das jetzt das wieder zu erhalten, als für ein neues Projekt zu werben.
Mit dem man vielleicht marketingmäßig auch nochmal die Presse oder das Fernsehen engagieren kann.
Und so ist das also, es kommen immer nochmal Schiffe, es gibt einen Wechsel, wir brauchen diese Liegeplätze in Hamburg auch alle. Aber es wird auch eine größere Herausforderung, alle Schiffe, die restauriert worden sind, zu erhalten. Es ist ja eine einmalig große Flotte hier auf der Elbe geschaffen worden, wie man dann so zu Anlässen wie dem Hafengeburtstag oder besonders auch mal, wenn es eine Traditionsschiffparade gibt, da bis zu 50 Schiffe,
ja, Wahnsinn,
die dann
bin
hier
ich
unterwegs
jetzt
sind.
Dieses Jahr auch mitgefahren beim Hafengeburtstag mit der Meta vom Freundeskreis Maritimes Erbe. Es gibt, um mal ganz kurz auf das Thema Liegeplätze und Menge der Schiffe, wir haben ja an vielen Stellen im Hafen engagierte Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, aber
glücklicherweise.
Auf jeden Fall. Könnte man da ein bisschen mehr zusammen machen, oder? Ein bisschen Luft nach oben ist da noch.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch immer wieder die Anläufe und die Initiative, zu mehr Zusammenarbeit zu kommen. Das ist auch gut und da dürfen wir auch alle nicht nachlassen aus meiner Sicht, weil wir es gibt unterschiedliche Konjunkturen, sowohl wirtschaftlicher Art, wo es auch leichter ist, Mittel zu akquirieren, aber auch ehrenamtliche und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Das ist alles historisch gewachsen, die Initiativen, wie etwas begonnen hat. Es gibt Einzelvereine, die sich um die Rettung von Schiffen gekümmert haben. Und aber es ist sehr lohnend, dann auch zu gucken, wo kann man Synergien schaffen und die Sache zusammenführen und mit einer Stimme sprechen und natürlich auch den Hamburgerinnen und Hamburgern und Touristen dieses großartige Fund, was Hamburg hat, an maritimem Erbe gemeinsam zu präsentieren. Da kann man noch ganz, könnte man noch ganz viel machen an diesen verschiedenen Standorten, die alle sinnvoll sind, ihre Berechtigung haben, ihren unterschiedlichen Charme. Also wenn ich an die 50er Schuppen denke, Hafenmuseum, wo man mitten im Hafen ist, diesen Umschlag demonstrieren kann, die Kräne dazu hat, die uns hier fehlen. Also der Övelgönne liegt in einem angrenzend zu, an einem Wohngebiet. Das ist auch nicht immer einfach. Das war mal anders. Wir sind zwar sehr gut erreichbar, was wir schon gesagt hatten, aber wir sind nicht im Kerngebiet des Hafens, also das ist ein ganz anderer Charme dort drüben und dann aber auch die Liegeplätze im Sandtorhafen, Traditionsschiffhafen. Ich sagte es gerade, wir sind voll hier eigentlich, wir können niemals nichts mehr aufnehmen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dort weiter auch in Zukunft in der Stadt zusammenzugehen. Ich glaube, es liegt ganz oft daran, dass wir alle auch personell, ehrenamtlich und hauptamtlicher Oberkante, Unterlippe mit Aufgaben sind und es oft im Alltag kaum noch möglich ist, über den Tellerrand hinaus mit den Kolleginnen und Kollegen im engen Austausch zu sein, wie es eigentlich sein sollte.
Und die Herausforderungen sind ja aber für alle die gleichen oder sehr ähnlich, dass Geld beschafft werden muss, dass Arbeitszeit da sein muss, dass der Erhalt der Schiffe an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal technisch eine Herausforderung sein kann. Und ich glaube auch aus Sicht der Besucher wäre es ein Wahnsinnsding, wenn man hier die verschiedenen Museumshafenbereiche miteinander verbinden würde. Euer großer Vorteil hier in Övelgönne ist, ihr habt die Linie 62, dass hier regelmäßig Leute von den Landungsbrücken direkt herkommen können. Ich glaube, das würden sich die 50er-Schuppen wahnsinnig wünschen, dass da auch mal eine Hardag-Fähre vorbeikommt. Oder die Frage ist ja auch, wie das dann später mit dem neuen Standort Hafenmuseum, wenn und wann auch immer das soweit sein wird. Das ist ja noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das Interesse der Gäste ist mit Sicherheit da,
unbedingt,
sich den alten Schiffen zu widmen und damit zu beschäftigen.
Ja, vor allen Dingen würden sich die Besucher und Touristen freuen, wenn sie diese Standorte eben übers Wasser erreichen könnten.
Unbedingt.
Da könnte Hamburg auch noch einen deutlichen Schritt nach vorne machen, würde ich mir wünschen. Also diese eine Verbindung zu schaffen zwischen dem, was das Deutsche Hafenmuseum vorbereitet und plant, mit dem wissenschaftlichen Überbau und auch dem Archiv- und Forschungsarbeit und auch der Vermittlungstätigkeit, die wir als Verein jetzt so gar nicht leisten können mit Ehrenamtlichen. Was hier der Vorteil ist, hier hatten wir dann wieder die Hafenfahrzeuge, wir haben die Objekte gesammelt, frühzeitig begonnen, dass die heute alle noch da sind für Hamburg, die dann das Umfeld des Hafenmuseums eigentlich beschreiben. Und da muss es Verbindungslinien geschaffen werden. Und da geht noch ganz viel.
Das lass uns doch mal im Auge behalten. Ich ja auch da an der Stiftung Hamburg Maritim im Freundeskreis durchaus mit aktiv bin. Und dass wir einfach mal gucken, ob da nicht noch ein bisschen mehr Verbindungen zu schaffen sind. Ihr habt ja einen riesentollen Punkt jetzt hier. Wir sitzen gerade mittendrin in dem zukünftigen Besucherzentrum hier am Museumshafen Övelgönne. Jeder, der die letzten Wochen hier mal vorbeigeschippert ist vielleicht oder vorbeigekommen ist oder zum Strand gegangen ist, wird gesehen haben, hier gibt es ein zweigeschossiges Gebäude. Erzähl mal ein bisschen was. Die Geschichte ist ja ganz schön lang. Das hat 12 Jahre von der ersten Idee so bis jetzt zur...
Also ein eingeschossiges Gebäude.
Entschuldigung. Ja, ein Erdgeschoss und ein Obergeschoss.
Ein Obergeschoss, richtig. Ich glaube, manchmal freue ich mich auch über die Menschen, denen es überhaupt nicht aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass jetzt hier dieser Ponton liegt mit dem neuen Gebäude, weil es dafür spricht, dass es sich wunderbar einfügt in das Ensemble. Und ich kriege auch teilweise die Rückmeldung eines typischen Hafengebäudes, was hier gut herpasst. Die Geschichte ist lang für die Entwicklung dieses ersten Neubaus des Museumshafens auf einem alten Ponton ein Gebäude zu bauen, was den Erfordernissen der Zeit für den Standort Övelgönne entspricht, was den Besuchern, den Menschen, die sich hier aufhalten und die etwas erfahren möchten über das, was wir hier machen, denn das ist vielen immer gar nicht klar. Also
du hattest vorhin gesagt, manch einer steht hier mitten auf dem Ponton und sagt, wo ist denn jetzt hier der Museumshafen?
Die Menschen haben irgendwie eine Vorstellung davon, dass sie irgendwo reingehen können müssen, dass es einen Eingang geben muss, solche Dinge. Und sie staunen dann immer, wenn ich ihnen sage, sie stehen schon mittendrin, das ist ein Freilichtmuseum und so. Das ist so eine Sache und sie sind wahnsinnig dankbar für alle Informationen, die sie bekommen, die Infotafeln, die sie mühsam durcharbeiten und all diese Dinge. Aber da geht natürlich eben wirklich viel mehr an Vermittlung und auch, dass das Ganze ein Verein hier betreibt und dass wir wie eigentlich der Hintergrund dieser Struktur ist, ist vielen nicht bekannt.
Du bist der einzige Hauptamtliche.
Ich bin der Hauptamtliche, der 600 Mitglieder und davon 200 ehrenamtlich Aktive bei ihrer Arbeit versucht zu unterstützen, Mittel zu besorgen und den täglichen Arbeitsanfall in der Geschäftsstelle zu bewältigen und sie zu verteilen. Und dass jetzt also mit diesem neuen Gebäude da einfach viel mehr möglich wird von dem, dass man dem Ganzen mal einen Ort gibt, auch einen Zusammenhang schafft. Also das ist mir, glaube ich, sehr wichtig, jedes Schiff ist immer für sich auch irgendwo ein Einzelobjekt, auch mit seiner Crew. Das ist auch ein, vielleicht ist es ein Geheimnis oder es ist notwendig, ein Erfolgsrezept des Museumshafens, dass sich immer eine Gruppe um ihr Schiff kümmert, so als wäre es ihr eigenes seit Jahrzehnten. Das funktioniert auch in weiten Teilen gut, aber das hat dann wieder den Nachteil, dann denken sie auch nur über ihre, nicht weiter über ihre Reling hinaus und sehen den Gesamtzusammenhang nicht. Und dieser Ort soll die Möglichkeit einer Verbindung bringen. Für die Schiffsbesatzung, die hier sind, aber auch für die gesamte Szene in Hamburg bietet es Möglichkeiten, wenn man daran denkt, dass man eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Hafenmuseum und uns und der Stiftung Hamburg Maritim anstrebt, dann kann man aber auch die Menschen hier in Övelgönne nicht auf dem Ponton im Regen stehen lassen. Dann brauchen wir auch Räumlichkeiten, wo etwas möglich ist, wo man sich treffen kann und zusammen etwas machen kann. Dafür ist das gedacht. Einerseits hier, wenn man hier spazieren geht, hier reinzugehen und etwas zu erfahren über die Schiffstypen, über was eigentlich das, warum das wichtig ist, die zu erhalten. Und dass der Museumshafen Övelgönne keine Außenstelle eines staatlich grundfinanzierten Museums ist, sondern ein Verein ist, der den man unterstützen muss, kann ehrenamtlich durch Geldmittel, durch Sachspenden, durch alle möglichen Dinge.
Also nur so. An der Stelle auch der Hinweis, man kann für euch spenden und für den Erhalt der Schiffe natürlich. Und man kann auch mitmachen.
Ja, der Museumshafen ist, bleibt da immer darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die Lust haben, praktisch Hand anzulegen. Und damit meine ich einerseits die Schiffe zu fahren. Wir brauchen nautisches Personal, die sich auskennt. Wir brauchen Handwerker, die wissen, wie man Holz bearbeitet, wie man Stahl bearbeitet, wie man etwas repariert. Das wird schwieriger für uns, auch im Vergleich zu vor Jahrzehnten, weil diese Berufe ja auch nicht mehr so existent sind. Und das kommt jetzt auch bei uns an. Aber wir brauchen auch, man kann auch Hand anlegen, wenn man jetzt mit Schiffen weniger Erfahrung hat, sondern in der Administration, in der im IT-Bereich, im Social Media, alles das sind Dinge, für die so ein Verein auf keinen Fall alle Menschen bezahlen kann. Es ist nicht möglich. Und das macht aber auch den Reichtum und die Vielfalt aus und das, was dann alles so zusammenkommt. Das ist dann auch manchmal schwierig, das alles zu synchronisieren und abzustimmen, aber eigentlich ist es ein Riesengewinn.
Und das macht es ja auch aus, dass man hier einfach so viele verschiedene Menschen zusammenbringen kann. Vielleicht ist ja auch das Thema Besucherbetreuung zukünftig etwas, das intensiver hier.
Hafenführungen werden von uns ehrenamtlich organisiert. Es gibt ein Team von Mitgliedern, die sich Hafenlotsen nennen und wenn es Anfragen gibt von Gruppen, die gerne durch den Museumshafen geführt werden möchten, auch Schulklassen nehmen das gerne, vor den großen Ferien oft war, dann kann man bei uns anfragen, dann werden sie von Mitgliedern geführt durch den Hafen, über die Schiffe. Aber auch dafür ist dieser neue Raum gedacht, dass man dann sich hier mal versammeln kann und in Ruhe besprechen kann. Und wenn das Wetter mal nicht so gut ist, dass man die Schiffe dann von hier, von oben aus betrachten kann.
Wir
so
haben vorhin etwas gesagt, oder du sagtest vorhin, dass das ja quasi wie so eine Art Vitrine, in der man dann steht hier im Obergeschoss und von der aus man dann die Objekte alle im Blick hat. Ne?
Mit diesem Neubau wollte der Museumshafen kein weiteres Museum oder so etwas schaffen. Also es ist kein Museum, in dem man jetzt Schiffsmodelle angucken kann, obgleich mir gerade sehr vieles dieser Art angeboten wird an Nautiquitäten für den Museumshafen. Ihr habt doch da jetzt so einen neuen Raum und ich hab noch und so. Das ist sehr gut gemeint, aber das ist nicht das Ziel. Die Exponate haben wir alle. Die Ausstellung liegt um dieses Gebäude herum. Die vielen Schiffe, die Museumsschiffe, die man von hier beobachten kann. Und man kann hier reingehen und sich informieren darüber, was das für Schiffe sind, was für Schiffstypen. Das ist das Ziel, was hier passieren soll. Darüber hinaus wird es die Gelegenheit geben, auch für Privatleute, Unternehmen diesen Raum zu mieten, um auch weitere Einnahmen für den Verein zu generieren. Einerseits muss auch dieses Gebäude jetzt wieder erhalten werden. Das sind ja auch Betriebskosten, die hier entstehen. Andererseits ist der Bedarf, wir haben es schon mehrmals angesprochen, für den Erhalt, für die Finanzierung des Erhalts dieser historischen Schätzchen enorm hoch und wird immer höher. Und das ist dann auch wieder sind Mittel, die für die satzungsgemäßen Ziele hoffentlich zur Verfügung stehen werden und man darüber den Museumshafen unterstützen kann. Wenn man hier mitmachen will, das wollte ich gerade noch sagen, ehrenamtlich, dann schreibt man eine Mail an willkommen@museumshafen-övelgönne.de und dann meldet sich ein Kollege aus dem Verein und verabredet mal einen Termin zum Kennenlernen und erklären, was der Museumshafen eigentlich alles macht.
Perfekt. Da haben wir einen guten Übergang. Die Döns, der kleine historische schnuckelige Raum hier, das kleine Gebäude, das man auch anmieten kann für Veranstaltungen. Was muss ich machen, wenn ich mal auf dem Schiff mitfahren möchte? An wen wende ich mich da? Oder gibt es irgendwo so eine Art Fahrplan oder wo kann man Tickets kriegen für Mitfahrten auf Schiffen bei euch?
Also die Internetseite des Museumshafens, museumshafen-övelgönne.de, ist die erste Adresse, sich da zu informieren. Da gibt es auch einen Veranstaltungskalender. Dort tragen die Schiffe ihre Fahrten ein, die sie anbieten für öffentliche Touren, wo sie zu besonderen Anlässen wie dem Hafengeburtstag oder aber auch sonst mal Demonstrationsfahrten für interessiertes Publikum anbieten. Dann kann man mal auf der Elbe 3 oder der Malzahn mal ein paar Stunden auf der Elbe fahren. Und man kann aber auch sich dort beim Büro vom Museumshafen melden oder eine Mail schreiben, wenn man ein ganzes Schiff mal für eine Tour mieten möchte.
Also man kann auch das ganze Schiff chartern mit Besatzung selbstverständlich?
Ja, so finanziert sich der Erhalt der Schiffe im Wesentlichen, dass wir Gäste mitnehmen und ihnen dieses alte Schiff in seinen Funktionen präsentieren. Also das Besondere ist, dass man bei uns auch Gäste mit Hand anlegen dürfen und sollen. Also wir wollen es vermitteln, eine Gaffelsegel hochzuziehen. Wie schwer das ist, an Klaufall und Pikfall gleichzeitig zu ziehen, um dann so ein Großsegel wie an der Malzahn hochzubekommen oder man auch mal eine Schaufel Kohle in den Kessel zu schaufeln und auf dem Feuerschiff Elbe 3 diese alte Dieselmaschinenanlage aus den 30er Jahren mit einer auch ganz alten 110 Volt Gleichstromtechnik, das erlebbar zu machen während der Fahrt, das ist das Ziel und dafür kann man auch das ganze Schiff mal mieten für eine Fahrt.
Also es lohnt auf jeden Fall, hier vorbeizukommen oder sich natürlich auch die Website anzugucken. Ich denke, wir haben damit einen ganz guten Rundumblick hier einmal gemacht. Wir können natürlich noch viel länger schnacken, aber wir haben schon vereinbart, wir treffen uns auf jeden Fall demnächst.
Kannst immer gerne wiederkommen, Maike.
Wieder, genau. Und intensivieren hier mal ein bisschen auch den gegenseitigen Vereinskontakt. Und ich sage ganz herzlichen Dank, Björn, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank für deinen Besuch, Maike. Immer wieder gerne.
Dankeschön.
Ich sag bis bald an der Hafenkante. Ahoi. Eure Maike im Hafen.